Du beißt die Zähne zusammen, nicht wahr? Schrieb ihm Andy, der er erklärt hatte, dass das neue Drehbuch so schlecht nicht sein könne, dass er sich nach all dem Hin und Her wohl etwas einbilden müsse. Wenn du mich fragst, dann klingt ein kleinster gemeinsamer Nenner nach allem Erdenklichen, aber nicht nach deinem Buch, nicht nach dir. Dennoch begannen im Juli 1982 in den Studios der Bavaria schließlich die Dreharbeiten. Michael versuchte, sich abzulenken. Er schrieb ein paar kürzere Texte nach Bildern seines Vaters, die ihn ungewöhnlich zufriedenstellten und an denen sich Roman Hocke erstmalig als Lektor versuchte. Noch während der Arbeit an seiner Promotion hatte Hans-Jörg ihn eingestellt und Michael freute sich auf die kommenden Jahre, in denen sie miteinander arbeiten würden. »Ich habe lediglich zwei Kommata ergänzt«, erklärte Hockes Sohn ihm nach einer Textübergabe. »Ansonsten habe ich nichts zu tun gefunden. Vielleicht bin ich für den Lektorenberuf ja doch nicht gemacht.« »Ich denke, du bist dafür gemacht wie kein Zweiter«, erwiderte Michael. Gegen einen Lektor, der zugeben kann, dass ein Autor manchmal drei Seiten lang ohne ihn zurechtkommt, ist die Stecknadel im Heuhaufen ein Waisenknabe. Gleichzeitig hatte sich mit Wilfried Hiller, dem Komponisten aus der Villa Massimo, eine schöne Zusammenarbeit ergeben, die in eine Freundschaft mündete und zu hochfliegenden Plänen führte. Die Arbeit mit Mariko hingegen kam zum Erliegen. Sie hatte ihn inspiriert, er hatte das Gefühl gehabt, sein Bewusstsein strecke und dehne sich in die Weite, doch von einem Tag zum anderen hatte sie aufgehört, ihm zu schreiben. Ihr Schweigen verletzte ihn. Sie hatte seine unendliche Geschichte ins Japanische übersetzt, sein Zauberbuch, das doch ein wenig auch das ihre war, weil sie ihm so viele Bilder, so viele in das Gespinst verwobene Zuckerfäden dafür geschenkt hatte, und er hatte sich in einem langen Brief dafür bedankt. »Ich wünsche, mein Japanisch wäre besser, denn dann wäre ich imstande, deine wunderbare Arbeit bis in ihre Tiefe zu würdigen. So bleibt sie ein Liebeslied, von dem ich zwar nicht jede Zeile des Textes verstehe, von dem ich aber weiß, es ist das Lied, das ich hätte singen wollen, wäre ich in keinem bayerischen Garmisch, sondern in einer japanischen Stadt auf die Welt gekommen. Für dich, Mariko.« Wenn ein solcher Brief ohne Antwort blieb, wurden die Zeilen zur Peinlichkeit, an die man nicht mehr denken mochte. Eine Zeit lang hatte Marikos Schweigen ihn noch beschäftigt, dann schob sich anderes davor. Die Probleme mit dem Film zehrten an ihm, hinzu kamen Sorgen um Gustav René Hocke, der seit längerer Zeit nicht gesund war. Kreislaufstörungen hatte Dr. Pellegrino, sein langjähriger Hausarzt, diagnostiziert. In ihrem Alter keine Seltenheit und ein bisschen schwach, was die Nerven angeht, waren sie ja immer. »Ich verschreibe Ihnen etwas, und wenn Sie das brav einnehmen, sind Sie im Handumdrehen wieder der Alte.« Gustav René Hocke aber wurde nicht wieder der Alte. Er bekam Spannungen im Mundbereich, konnte nur unter Schmerzen schlucken, schluckte dem zum Trotz aber unaufhörlich, ohne es zu wollen. Einmal erlitt er am Tisch mitten in einem Gespräch einen Erstickungsanfall und Michael fürchtete, er könnte vor seinen Augen sterben. Was war Gustav René Hocke für ihn? Ein Freund? Kein Ersatz, doch so etwas wie ein Stellvertreter seines Vaters? In jedem Fall war er der Mittelpunkt der Gemeinschaft in Genzano, die Lichtquelle, um die sie alle kreisten. Der Gedanke, ihn zu verlieren, erfüllte ihn mit geradezu kindlicher Furcht. Er sah ein Mobile vor sich, aus dem ein Element herausgeschnitten wurde und das nun so viel schaukeln und schwingen konnte, wie es wollte und doch nicht wieder in sein Gleichgewicht finden würde. Hocke erholte sich, unterzog sich einer zahnmedizinischen Behandlung und schien sich körperlich vorübergehend besser zu fühlen. Bedrückender war jedoch sein seelischer Zustand. Er litt unter Angstzuständen, die er hinter all seiner weltgewandten Nonchalance nicht verbergen konnte. Bilder von Verfolgung, qualvolle Träume und Visionen hinterließen Spuren an seinem Wesen. Der Charmeur, der tanzende Gott, wie der scharfsinnige Kunstexperte von guten Freunden gerne genannt wurde, waren einem in sich selbst versunkenen Melancholiker gewichen, der auf ein lichtloses, furchteinflößendes Leben zu blicken schien.